Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur fünften und letzten Folge unserer Sommerserie über die Meilensteine in der Geschichte der deutschen Stadt Frankfurt am Main. In den letzten Tagen haben wir gemeinsam ausgekundschaftet und besichtigt die, ja, faszinierenden, es gäbe natürlich noch viel mehr, aber die für uns faszinierenden Aspekte der Stadt Frankfurt mit ihrer reichen politischen, wirtschaftlichen und eben auch kulturellen Geschichte. Und heute zum krönenden Abschluss beschäftigen wir uns mit dem berühmtesten Sohn dieser Stadt. Ein Name, der, glaube ich, überall bekannt ist, synonym gleichsam für die Schriftstellerkunst. Und das Haus, das wir da im Hintergrund sehen, ist nach dem Zweiten Weltkrieg, da es komplett zerstört war, wieder errichtet worden im Sinne einer Denkmalstätte eben für diesen ganz berühmten Frankfurter. Aber Christoph Mörgeli, Professor Christoph Mörgeli, er soll das Geheimnis, das Sie vermutlich ohnehin schon längst gelüftet haben, er soll es jetzt klären. Nimm den Schleier, räum ihn beiseite. Wer hat hier gelebt? Wer ist hier aufgewachsen? Wer ist in diesem Haus zur Welt gekommen?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns am oberen Hirschengraben in Frankfurt am Main. Und hinter uns ist das Geburtshaus von Johann Wolfgang von Goethe. Hier ist er im Jahr 1749 zur Welt gekommen. Das Haus sah damals noch anders aus. Erworben hat es seine Großmutter Cornelia Goethe als Witwensitz. Eigentlich zwei zusammengebaute Bürgerhäuser. Und Goethe beschreibt dann selber in seinen Lebenserinnerungen, wie sein Vater, Johann Kaspar Goethe, der kaiserliche Rat, der allerdings als Privatier hat leben können, dieses Haus umgebaut hat. Aus diesem Doppelhaus wurde ein einziges mit einer einzigen Fassade im Stil des Spätbarock, des Rokoko, vierstöckig und 16 Zimmer umfassend. Johann Wolfgang Goethe ist also in gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen.
Ja, also armengenössig war er definitiv nicht. Ja, wie ist die Familie Goethe zum Wohlstand gekommen?
Die Familie Goethe ist einerseits vom Großvater her begütert. Der war Schneidermeister, hat aber gut geheiratet. Dann ist auch Goethes Mutter eine Schultheißentochter, ihr Vater Jurist, Herr Textor, hier in der Stadt in mächtigen Ämtern eigentlich als oberster Jurist tätig, obwohl er nicht dem Patriziat entstammte, da war er auch etwas umstritten. Aber der Vater Goethe, der kaiserliche Rat, der eben es gut konnte mit Kaiser Karl und diesen Titel darum bekommen oder auf ein bisschen gekauft hat wahrscheinlich, der konnte sich leisten, von den Zinsen seiner Erträge, seiner Investments zu leben. Und so musste er eigentlich nicht arbeiten, konnte aber auch nicht politisch tätig sein, weil ein Verwandter bereits im Rat saß. Und darum war das nicht möglich, das war damals verboten.
Man könnte über Goethe natürlich abendfüllende Sendungen machen. Wir haben uns hier zu beschränken auf das Essentielle und auch jetzt bezogen auf unser Thema, auf das Frankfurterische. Ja, inwiefern ist Goethe ein typischer Exponent Frankfurts oder inwieweit hat das Frankfurterische diesen Weltschriftsteller besonders geprägt?
Wir dürfen uns berufen auf seine Lebensgeschichte, Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben, auch wenn das nicht eine Autobiografie ist. Es ist natürlich in vielem auch eine Selbstbestiegelung, eine Illusion, könnte man sagen, aber einiges stimmt halt doch. Und da kommt natürlich auch der Stolz eines Bürgers dieser Stadt zum Ausdruck, eines wohlbestallten Bürgers, wie seine Eltern eben waren. Die Mutter war wesentlich jünger. Der Vater hat ihn unterrichtet, neben Hauslehrern auch, in den alten Sprachen, in neuen Sprachen, generell in allem, was man eben ungefähr so brauchte. Er hat also keine öffentliche Schule besucht und war so gesehen natürlich schon jemand. Und ein Frankfurter Bürger hat sich beispielsweise einem Reichsfreiherrn praktisch gleichgestellt gefühlt.
Warum ist Johann Wolfgang von Goethe als Schriftsteller zu diesem Ruhm gelangt? Was macht letztlich seine Bedeutung aus und seine Kunst? Er ist ja mittlerweile eine derartige Chiffre geworden, könnte man sagen, dass viele gar nicht wissen, warum eigentlich. Was hat er an Genialem letztlich bewirkt? Warum hat er diese Stellung erlangen können?
Er war sich selber nicht ganz sicher, woher jetzt das Genie, er hat sich sicher doch ein Stück weit als Genie gesehen, kommt. Und er hat darüber gerätselt. Wir wissen natürlich aus seinem berühmten Vers: Vom Vater habe ich die Statur des Lebens ernstes führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Das waren die beiden Pole. Er hat dann auch im Alter immer mehr gemerkt, dass er ein unangenehmer Pedant wird. Der Vater hat ebenfalls gesammelt, wie er selber. Und das Verhältnis zum Vater wurde immer schwieriger. Man hat sich auseinandergelebt. Das hing damit zusammen, dass der Vater nicht zufrieden war in der Art und Weise, wie Goethe dann später seine juristischen Studien betrieben hat. Er wohnt eigentlich hier bis ins Jahr 1775 mit Abwesenheiten in Leipzig und in Straßburg und natürlich auch am Wetzlar Kammergericht, wie wir wissen. Aber 1775 erfolgt dann der Ruf durch den Erbprinzen Karl August von Sachsen-Eisenach an den Weimarer Hof. Und da hat er das Haus endgültig verlassen. Sein Mütterchen allerdings hat dieses Haus noch als Witwe dann weiter besessen bis 1795. Dann wurde es für sie auch zu unbequem, hier zu wirtschaften und zu hausen. Und es wurde verkauft.
Inwiefern war Goethe als Schriftsteller ein Repräsentant dieser großbürgerlichen Frankfurter Kultur, auch dann, wenn er auf Reisen ging und sich mit seinen unglaublich vielfältigen Interessen beschäftigte, die ja weit übers Literarische hinausgingen, in die Naturwissenschaft, alles Mögliche. Inwiefern ist dieser Goethe ein typischer Repräsentant Frankfurts?
Er war natürlich unglaublich offen und er hatte auch ein liberales Wesen. Also er ließ andere Menschen gelten, im Grunde auch andere Meinungen. Und er hat einfach unglaublich interessiert aufgenommen, was an ihn gekommen ist. Am allerwenigsten vielleicht noch die Jurisprudenz, die ihn nicht besonders interessiert hat, auch wenn er dann noch einen Abschluss in Straßburg erlangt hat. Aber er hat sich da interessiert in Leipzig, vor allem eben mit literarischen, mit sprachlichen, mit philosophischen Fragen. In Straßburg kommt dann das naturwissenschaftliche Interesse hinzu, auch das Interesse am Münster, an der Architektur oder das Interesse an der Medizin, am Bau des Menschen. Er hat auch solche Vorlesungen besucht. Also er ist unglaublich vielseitig, wenn man auch heute natürlich aus späterer Erkenntnis sagen muss, dass er in der Naturwissenschaft natürlich dilettiert hat. Da hat er letztlich wenig erfunden, abgesehen vom berühmten Zwischenkieferknochen, der sich tatsächlich bestätigt hat, den er beim Menschen gesehen hat. Aber sonst ist sicher seine Farbenlehre heute überholt. Da hat der verhasste, jedenfalls ihm verhasste Newton, einfach recht gehabt.
Ein Renaissance-Mensch nach der Renaissance.
Könnte man sagen. Er hat ja dann auch viel Italien aufgenommen. Er hat seine Italienreise unternommen im Jahr 1775, als dann eben das zum Auszug hier kam. Warum hat er sich mit dem Vater entfremdet? Er ist eben auch krank geworden. Er hatte Blutstürze, also in der Jugend eine Tuberkulose. Das hat sich zum Glück dann ausgewachsen. Er hat aber auch eine Geschwulst am Hals und hat das hier in diesem Haus hinter uns wieder auskuriert. Der Vater hielt ihn aber für einen Kränkling und fand, dass das etwas übertrieben sei, wie er sich da hege und pflege. Dann kamen auch politische Differenzen, denn der junge Goethe hat das, was ihn vom Franzosen bekannt wurde und was an ihn herangetragen wurde durch kultivierte einquartierte Franzosen im Siebenjährigen Krieg, wo eben Franzosen nach Frankfurt kamen, in sich aufgezogen. Und der Vater war strikt antifranzösisch, er war eher Fritzianer, er war preußisch gesinnt. Und das gab dann zuweilen etwas Krach.
Goethe wird ja identifiziert unter anderem mit seinem großen mythologischen Gewaltwerk Faust. Und dieses Drama ist ja über das eigentlich literarische Motiv hinaus dann immer wieder hochstilisiert worden zu einer Art Sinnbild letztlich der deutschen Seele, des faustischen Charakters des Menschen, aber des Deutschen insbesondere. Kannst du dazu noch etwas sagen? Goethe und sein Faust, da der Frankfurter aus dieser ja sonnigen, großbürgerlichen, vermutlich mehr oder weniger sorgenfreien Existenz, da plötzlich in den Abgründen der menschlichen Seele wühlend.
Der Faust ist in seiner Urfassung hier entstanden, genau wie andere Werke, die Leiden des jungen Werther, auch der Götz von Berlichingen. Das war hier, natürlich auch andernorts, etwas im Kopf konzipiert. Und der Faust und das Gretchen hat ebenfalls biografische Bezüge. Er schreibt in seinen Lebenserinnerungen, dass er ein Mädchen aus dem Volk als erste Liebe kennengelernt hat. Das war ein Gretchen. Es hielt dann allerdings nicht an. Es endete tragisch, denn ein Kollege aus einer etwas seltsamen Kollegschaft, die er damals pflegte, hat dafür gesorgt, dass er beim Großvater, der in Amt und Würden stand, eine falsche Empfehlung abgab, und die mussten dann die Stadt verlassen. Goethe wurde einigermaßen begnadigt. Das war Gretchen, und dieser Fauststoff hat ihn ja über Jahrzehnte fasziniert, und die Faszination begann schon in sehr jungen Jahren.
Was würdest du sagen, ist die zentrale Erkenntnis aus dem Fauststoff? Welchem Geheimnis war da Goethe auf der Spur? Was hat er freigelegt? Was haben wir gelernt dank Goethes Faust?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Goethe ist ja überhaupt ein anspruchsvoller Schriftsteller. Ich meine, Goethe versteht man erst, wenn man in einem gewissen Alter ist, jedenfalls gewisse Romane, vielleicht nicht gerade die vom Sturm und Drang, währenddem sein Antipode und sein Freund Schiller doch eher für die Jugend schreibt und geschrieben hat und auch dann populärer ist. Aber der Faust legt natürlich wirklich etliches offen, was die Deutschen betrifft. Und da hat ja dann Thomas Mann sich intensiv damit auseinandergesetzt mit seinem Roman Dr. Faust, mit der ganzen Geschichte auch des Zweiten Weltkriegs, aber auch der Vorzeit des Ersten Weltkriegs, die ganze Entwicklung und eben auch das dumpfe Mittelalterliche, das nach seiner Meinung in den Deutschen steckt, sodass sie also noch im beginnenden 20. Jahrhundert irgendein armes Mütterchen durch die Straßen trieben und als Hexe beurteilten. Also die Aufklärung, die Vernunft habe durchaus Grenzen gefunden an den Deutschen. Goethe hat sich ja zeitlebens an den Deutschen gerieben und wollte gar nicht unbedingt so populär sein bei ihnen. Er hat sich vielmehr gefreut, wenn er auf Widerspruch stieß.
Und was haben wir durch Goethe über die Deutschen gelernt, oder was hast du, was ist für dich die vielleicht wesentliche Erkenntnis über die Deutschen, über Deutschland, dank Goethe?
Goethe hat den Deutschen eigentlich das politische Genie und das politische Geschick abgesprochen. Er hat gesagt, die Politik kann nicht Sache der Deutschen sein. Er hat im Innersten immer gefunden, die Franzosen, natürlich speziell Napoleon, könne das besser. Und es komme nicht gut, wenn die Deutschen Machtansprüche stellen. Die Stärke der Deutschen müsse im Geistigen liegen. Und das hat er ja dann vorbildlich auch gelebt in der Kleinstadt Weimar mit seiner Klassik, die er ja zu Weltruhm geführt hat.
Hat er recht?
Ich meine, er hatte ein Stück weit recht. Man darf aber auch die Deutschen nicht unterschätzen. Sie haben gelernt aus der Geschichte. Und ich meine, Goethe würde die Deutschen möglicherweise, so wie er sie gekannt hat, nicht wiedererkennen. Jedenfalls würden sie ihm gar nicht so schlecht gefallen.
Wenn wir über Goethe reden, müssen wir auch über Goethe und die Schweiz reden. Es gibt ja einen interessanten Bezug. Was ist der?
Goethe hat Schweizer Reisen unternommen, verschiedene, eben 1795 die erste und dann auch noch spätere. Er wollte da Johann Caspar Lavater sehen, den Pfarrer am St. Peter und berühmten Physiognomen. Später hat er ihn dann allerdings abgelehnt. Ein schöner Vers kommt mir da in den Sinn. Du bist, du bist, du bist, spricht Lavater, Herr Jesus Christ. Er wiederholte nicht so heftig Wort und Lehre, wenn es ganz just mit dieser Sache wäre. Also er war doch eher etwas skeptisch dann später gegenüber diesem Mann und sie haben sich zerstritten. Aber die Schweiz war für ihn wichtig und er hat ja da bekanntlich auch den Tellstoff in sich aufgenommen und später dann an Schiller weitergegeben.
Und in der Nähe von Zürich einen berühmten Bauern besucht, über den wir auch mal eine Sendung gemacht haben.
Natürlich, er hat den berühmten Kleinjock Guir besucht im Katzenrütihof in Rümlang und hat ihn als eines der wunderbarsten Geschöpfe, die das Leben hervorgebracht habe, geschildert. Er war sehr beeindruckt von diesem aufgeklärten Sokrat Rüstig.
Zurück zum Haus von Goethe, zu dem Gebäude, das heute hier wieder steht. Es ist zerstört worden, mehr oder weniger vollends. Sind auch die Inneneinrichtungen, die Gegenstände, ich nehme an, es war vorher ein Museum vor der Bombardierung. Was ist mit dem Inhalt des Hauses geworden? Die Außenfassade ist da ja schön rekonstruiert worden. Ist das auch innen drin so? Sehen wir heute, wenn wir das betreten würden, sehen wir da drinnen Gegenstände, die Goethe in seinem Leben begleitet haben?
Durchaus, es ist ein sehr schönes Museum, wieder hier entstanden. Im Jahr 1863, nach verschiedenen privaten Besitzern, hat eine Stiftung hier dieses Haus gekauft, der es noch immer gehört, und hat es als Goethe-Museum eingerichtet. Es kamen auch verschiedene Schätze wieder ins Haus, die dann vorher nicht mehr da waren, beispielsweise die astronomische Uhr, die Goethe auch beschreibt. Und zum Glück hat man vor dem Zweiten Weltkrieg die wichtigen Dinge hier ausgelagert, sodass also ein sehr, sehr schöner Bestand von Goethe-Objekten, auch von Bildern, von Möbeln, von Instrumenten und Ähnlichem noch vorhanden war. Man hat dann nach dem Krieg gestritten, soll man dieses zerstörte Gebäude wieder einigermaßen so aufbauen, wie es war. Einige haben gesagt, nein, wir müssen zur historischen Wahrheit stehen. Wir stellen das, was wir noch haben, aus hinter modernen, kahlen Wänden und Räumlichkeiten. Zum Beispiel ein Karl Jaspers hat gesagt, nein, das kommt nicht zur Wirkung, das muss im historischen Kontext gezeigt werden, man soll dieses Haus wieder erbauen. Und so ist es dann geschehen, so wie es hinter uns steht. Es sind aber auch in der Nachbarschaft ganz moderne Gebäude hinzugekommen, denn das Deutsche Romantikmuseum hat sich hier niedergelassen mit sehr wertvollen Gemälden, Handschriften, einer Bibliothek und so weiter. Es ist also ein eigentliches Goethe-Zentrum entstanden.
Christoph, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, und Ihnen auch, dir für die Aufmerksamkeit, dir für die Ausführungen. Wir haben Sie jetzt 5 Tage lang durch Frankfurt begleitet, in der Hoffnung, den einen oder anderen Denkanstoß gegeben zu haben. Wir können das ja nicht erschöpfend abhandeln. Christoph Mörgeli hat noch eine letzte Bemerkung. Ja, was haben wir vergessen?
Eine ganz letzte Bemerkung vielleicht. Die Frankfurter gehen in der Regel nicht ins Goethe-Haus. Das ist etwas für Touristen. 110.000 Leute kommen pro Jahr. Und ich habe da eine schöne Anekdote gelesen von einem Frankfurter, der todkrank ist und ein Gebet macht. Lieber Gott, mach mich gesund. Ich gehe dann auch ins Goethe-Haus.
Also, die Propheten aus der Nähe werden da nicht so geschätzt. Meine Damen und Herren, lieber Christoph, ganz herzlichen Dank. Wir verabschieden uns, wünschen Ihnen eine schöne Sommerszeit. Bleiben Sie dran und wir sind natürlich auch, was die Nachrichtenlage angeht, mehr oder weniger fast 24 Stunden am Tag für Sie unterwegs. Bis bald, merci vielmal und einen schönen Tag.